Ich habe jetzt einen gewissen Einblick bekommen, was da in diesem Praise Camp in der letzten Woche ist abgegangen. 4000 Teenager auf einen Haufen mit den Helfern, glaub, und allem drum und dran sind, glaube ich, etwa gegen 5000 Leute gewesen. Stimmt das, oder? 2 Tonnen Essen pro Tag. Und ich finde das unglaublich, was da investiert worden ist, in diesen fünf Tagen, da sind also Leute von England gekommen, da sind Leute gewesen, also man würde jetzt das so sagen, die Cracks von der christlichen Szene, von der Jugendszene sind da gewesen, haben geredet. Da sind Bands gekommen, da ist eine Technik eingerichtet worden. Wir sind weise Knaben da dagegen, was wir da rein haben. Da ist so viel investiert worden in Teenager. Warum investiert man so viel in Teenager? Meine Teenager sind eine ganz besondere Sorte von Menschen. Oder? So ein Teenager. Und wir haben ein paar von ihnen da. Was sind das für Menschen? Sind es Kinder? Lukas, bist du ein Kind? Hä? Ja? Bist du nicht sicher? Ein klein schon. Aha. Philipp, bist du ein Kind? Ja. Wenn du sagst, dann halt. Nein, ich würde sagen, Teenager, sie sind kein Kind mehr. Darf ich das noch sagen? Sie sind kein Kind mehr. Sind sie Erwachsene? Auch nicht. Ja, um Himmels Willen, was sind sie denn? Teenager, genau. Das sind Menschen, völlig im Umbruch von ihrem Leben. Sie sind weder Fisch noch Vogel. Sie sind dran, sich selber zu finden. Teenager sind eine besondere Rasse von Menschen. Sie sind am Werden auf eine ganz besondere Art. Und es ist nicht immer so einfach, mit Teenagern zu leben. Das ist manchmal eine Herausforderung. Und zwar, weil sie selber auch noch dran sind, sich zu finden und herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Aber, und ich glaube, sie, Teenager sind von der schwierigsten Menschensorten zu erfassen, mit ihnen umzugehen. Und ich glaube, sie wissen das selber auch. Sie finden das wahrscheinlich für sich selber auch, dass es schwierig ist, mit sich selber umzugehen. Aber man investiert ganz viel in Teenager, weil da so ein Potenzial noch da ist, wo kommt. Auch wenn sie noch nicht fertig sind. Warum erzähle ich euch jetzt von Teenager plötzlich? Jetzt wäre es doch um den Josef gegangen. Und genau der Josef war ein Teenager. Ein Teenager, wie es im Buch steht. Ein Teenager, der noch gar nicht so genau abschätzen kann, was seine Handlungen, sein Umgang, was er macht, was das für Konsequenzen hat. Er hat das überhaupt nicht gerafft. Der Josef, der war so ein richtiges Vatersöhnli gewesen. So ein richtiger, verwöhnter Schnuderhof. Ja, jetzt müsst ihr mal schauen. Der Josef war der zweitjüngste von den 12 Brüdern. Und er war das Lieblingskind von Papi. Und heute ist es noch besser, das Lieblingskind von Mami, oder? Aber zu selber Zeit ist der Vater ist alles gewesen. Der war der oberste Chef von der Sippe. Der hat gesagt, wo es durchgeht. Der hat bestimmt, alles hat sich auf ihn ausgerichtet. Und jetzt ist der Josef das Lieblingskind vom Vater, vom Jakob. Und das hat er auch seine Brüder spüren lassen. Und er hat auch seine Stellung als Lieblingskind nicht so einfach aufs Spiel setzen. Was hat er gemacht? Er ist auch mit einigen von seinen Brüdern amigs auf dem Feld gsi, Tier hüten, Geissen, Schaf, Vieh, was sie hatten. Und er ist jeden Abend ist er zum Papi gegangen und hat so berichtet, was seine Brüder so alles angestellt haben. Tädelet. Und nicht nur tädelet hat er, sondern er hat auch seine Brüder verleumdet. Er hat auch Sachen gesagt, was sie gemacht haben, die gar nicht gestummen hat. Super, hä? Und ihr könnt euch vorstellen, der Josef war so richtig beliebt bei seinen Brüdern. Wenn der Josef gekommen ist, dann haben die Brüder sich gefreut. Josef, schön, bist du da. Dann müssen wir vor dem Vater nichts mehr verheimlichen. Der Josef war kein angenehmer Zeitgenoss für seine Brüder. Und sie waren stinkensauer auf ihn. Wütig. Und sein Vater, Jakob, hat eines Tages hat er die Idee gehabt, der Sohn ist mir so kostbar, so wichtig, so wertvoll. Ich lasse für ihn ein besonderes Kleid machen. Dass man das auch richtig sieht. Dass mein Sohn mir besonders wichtig ist. Und der Josef hat so ein wunderbares Gewand bekommen. Und seine Brüder haben sich wieder gefreut. Oder nicht? Nein. Sie sind noch wütiger geworden. Weil jedes Mal, wenn der Josef kam, ist es nicht nur, wenn er geredet hat, hat man gemerkt, dass er das Vatersöhnli ist, sondern auch, wenn er wie er angeleitet war. Und dann eines Nachts hat Gott eingegriffen in die Situation. Normalerweise sagen wir, wenn Gott eingrifft, ah, oh, jetzt ist gut, jetzt kommt es gut, wenn Gott eingrifft. Was hat Gott gemacht? Er hat am Josef einen Traum gegeben. Ihr kennt alle diesen Traum, man hat es hier auch im Film vorher gesehen. Er hat gesehen, wie sie so Korngarben gebunden haben. Und seine war in der Mitte gewesen, und alle Garben von den anderen, von den Brüdern, haben sich vor seiner Garbe verneigt. Oh, so ein schöner Traum. Den muss ich sofort meinen Brüdern erzählen. Und seine Brüder haben sofort gemerkt. Sie haben sofort verstanden, was da gemeint ist mit diesem Traum. Was du willst, König werden über uns. Und sind noch verrückter geworden auf ihn. Und der andere, eine Nacht später, oder ich weiß nicht, wie viel da zwischen ihnen war, hat er wieder einen Traum gehabt. Und da hat er nicht nur seinen Brüdern erzählt, sondern auch noch seinem Vater. Auch noch. Und hat gesagt, hat erzählt, wie Sonne, Mond, und 11 Sterne sich tief vor ihm verneigt haben. Und das war sogar dem Vater zu viel gewesen. Sogar der Vater ist verrückt worden. Und hat gefunden, was kommt dir in den Sinn, dass Vater und Mutter und deine Brüder sich vor dir unterwerfen? Hör auf mit diesem Blödsinn. Doch der Jakob, der hat irgendwie begriffen, dass das nicht einfach so ein Teenager-Traum ist. Er hat begriffen, dass da mehr dahinter ist. Und ich glaube auch, dass die Brüder gemerkt haben, da ist mehr dahinter. Da ist mehr. Aber das hat sie umso verrückter gemacht. Und jetzt in dieser Situation, der Josef ist ein Holzbock. Ich weiß nicht, ob er wirklich so schwer von Begriff war, wirklich nichts mitbekommen hat, wie es seinen Brüdern geht, oder ob er es vielleicht sogar auch noch genossen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie nicht sehr freundlich mit ihm umgegangen. Und es war eine gewisse Zeit später, seine Brüder waren unterwegs mit dem Vieh. Und ich weiss nicht, was da wirklich los ist, weil vorher ist der Josef ja auch das Vieh gehütet, aber jetzt plötzlich ist er daheim beim Vater, während seine Brüder aussen irgendwie mehrere Tagesreisen, also tagelang, wochenlang vielleicht unterwegs sind mit dem Vieh auf den verschiedenen Weideplätzen. Und der Vater schickt den Josef und sagt, gang zu deinen Brüdern, gang schauen, wie es geht. Du bist ja mein super Kontrolleur. Gell? Bei dir weiss ich immer, dass du erzählst, was wirklich ist. Gell? Und der Kontrolleur macht sich auf den Weg. Findet sie dort, wo sie denkt, sie sind nicht. Und jemand, ein anderer Hirte, hat gesagt, ja, die sind dort über, dort in die Richtung gezogen. Und hat sie dann dort gefunden. Und seine Brüder, die sehen ihn von Weitem. Und sie sagen, so, das ist jetzt unsere Gelegenheit. Jetzt machen wir einen kurzen Prozess. Wir bringen ihn um und dann sagen wir, das wildes Tier haben umgebracht. Und dann sind wir dann endlich los. Und der Ruben, der Älteste, es ist immer der Älteste, der so ein bisschen die Verantwortung übernimmt und ein bisschen schaut, dass er Verantwortung übernimmt für die Situation und er findet schon, ja komm, wir rühren mal ihn, mit umbringen müssen wir nicht gerade, wir tun mal in die Zisternen runterfallen, dann schauen wir dann weiter und hat schon geplant, dass er dann später wieder zurückkommt, um ihn wieder rauszuholen. Unterdessen, ich weiss nicht, was er zu tun hatte, er war auf jeden Fall nicht mehr rum. Dann ist eine Karawane gekommen, sie haben den Josef verkauft, für 20 Silberling, haben da auch alles gesehen. Und der Josef ist vom Lieblingskind, vom Lieblingssohn zum Sklave geworden. Gott hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Wir kennen jetzt die Geschichte, oder? Die meisten von uns kennen die Geschichte von Josef seit klein, das ist in der Sonntagsschule 100 Mal erzählt worden, wie er nachher beim Potiphar ist und nachher im Gefängnis und nachher zum Pharao kommt und nachher zum Zweithöchsten wird in ganz Ägypten und so weiter. Aber das werden wir später anschauen. Aber jetzt, die Situation, der Josef, Gott hat eingegriffen, weil er ihn auserwählt hat. Damit sein Plan kann durchgeführt werden. Jetzt hätten wir so einen Teenager, so einen Schnuddergolf, Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht euch gemeint. Ich meine jetzt den Josef. Das ist wirklich. Hättet ihr auch so einen ein Vatersöhnli, naiv, überheblich, hinterhältig, Nase da oben, hättet ihr so einen ausgelesen, um den Plan, die ganze Menschheit zu retten, ausgelesen? Und der Plan von Gott war ja, dass das Volk in einem geschützten Rahmen gross und stark werden kann in Ägypten. Das war sein Plan. Damit das Volk kann überleben, damit dort raus der Messias kann kommen, um die Menschheit zu retten. So ganz kurz abgerissen. Hättet ihr an so einen Schnösel ausgelesen? Also ich hätte eher den Ruben genommen. Wenn der Ruben, der ist einer, der hat Verantwortung übernommen. Der hat gesagt, nein, hey, Jungs, so geht das nicht. Wir müssen da einen anderen Weg suchen. Der Ruben ist der vernünftig war in dieser Familie. Also von diesen Brüdern. Hättet ihr den Josef ausgelesen? Also ich kann mir es nicht vorstellen. Ein Teenager, liest man doch nicht aus, für so eine enorm wichtige Aufgabe. Macht man nicht. Sie sollen zuerst mal etwas lernen. Sollen zuerst mal etwas werden. Und dann schauen wir dann weiter. Oder? Nicht? Hm? Das Wunderbare bei Gott ist, er sieht viel, viel mehr wie wir. Und was ich so besonders finde an dieser Geschichte, an dem ersten Teil, er nimmt den Josef dort, wo er noch völlig unvollkommen ist. Noch unfertig. Noch mit viel Fehlern. Dort tut ihn Gott auserwählen. Und tut Weichen stellen. Und das soll für uns auch eine Ermutigung sein. Gott kann uns brauchen und er will uns brauchen. Er will einen Weg mit uns gehen, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Und wir müssen nicht warten damit, Sachen zu machen für Gott oder vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen, weil wir sagen, ja, nein, es ist noch nicht, ich bin noch nicht reif genug, oder es ist noch nicht so weit, oder die Umstände stimmen nicht, oder es ist noch nicht, es stimmt noch nicht für mich. Ja. Nein, Gott kann dich und mich brauchen in unserer Unvollkommenheit. Mit unseren Ecken und Kanten, mit unseren Fehlern. Und auch wenn wir noch irgendwo Schuld haben, das ist manchmal erstaunlich, dass Gott uns auch dann will anfangen zu brauchen und will einen Weg mit uns gehen. Und darum frage ich euch auch, darf Gott euch in eurer Unvollkommenheit brauchen? Darf er euch auch dort schon brauchen? Das Zweite, was ich noch zu diesem Text sagen möchte, ist, dass der Josef durch das, dass er der Lieblingssohn war, hat er sehr viel Zeit beim Vater verbracht. Er war sehr viel in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Es ist ja jeden Abend, wenn er auf dem Feld war, jeden Abend heimgekommen zum Papi hergesessen, mit dem Papi geredet, ein bisschen erzählt, was so gelaufen ist am Tag, was die anderen für sich gemacht haben. Und er hat mitbekommen, wie sein Vater darauf reagiert hat. Sein Vater hat ihm sicher eine Sache erzählt, erklärt. Und er hat den Vater beobachten und sehen und schauen, wie er handelt. Und ich ermutige euch vielleicht einmal ganz, so ein bisschen auch als Parallele, die Geschichte vom Jakob anzuschauen. Wie ist der Jakob? Was ist der Jakob für eine Persönlichkeit gewesen? Wie hat er die Sachen angegangen? Und das zu vergleichen mit dem Josef. Weil der Josef hat den gleichen Glauben vom Vater übernommen. Er hat den Glauben, die ist vom Vater zum Sohn weitergegangen. Auf eine ganz besondere Art. Was sich am Anfang dort als Teenager noch gar nicht so auswirkt. Und ihr lieben Eltern von Teenager-Kind, nein, geht ja nicht. Wir lieben Eltern von Teenager, ich möchte uns allen Mut machen, auch Eltern von Kind. Die Kinder nehmen nicht das mit, was wir ihnen sagen. Die Kinder lernen nicht so sehr aus unserer Erziehung. Sie lernen aus dem, was sie an uns sehen. Wie sie uns erleben, ist viel wichtiger, wie was wir sagen. Wenn das, was wir sagen, mit dem übereinstimmt, was wir leben, dann umso besser. Aber wir können noch so von Disziplin und Ordnung reden. Ich kann nicht von den Kindern erwarten, jetzt hast du Ordnung in deinem Büro. Ich könnte schnell weglassen. Ich kann nicht reden von Ordnung haben im Zimmer und piekfein. Und selber hat man im Büro wunderbare Ordnung. Aber nur eine Ordnung, die man selber irgendwie durchblickt. Die Kinder werden uns sehen. Und sie beobachten uns gut. Und darum als Ermutigung für uns Eltern, auch wenn wir manchmal uns die Haare raufen, ich glaube, dass das, was wir ihnen vorleben, viel stärker ist, als das, was sie von außen an sie herkommt. Und das ist eine ermutigende Geschichte. Und das dürfen wir auch beim Josef so auch erleben, wenn wir sein ganzes Leben anschauen. Der Josef hat viel Nähe gehabt beim Vater. Und ich möchte jetzt auch die Parallelen übernehmen. Wir dürfen auch viel Nähe pflegen bei unserem himmlischen Vater. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Dass wir uns Zeit nehmen in seiner Gegenwart. Dass wir uns Zeit nehmen, auch in seinem Wort zu lesen. Und dass wir uns Zeit nehmen, mit ihm zu reden und auch zu hören. Oder vielleicht einfach mal bei Gott uns ganz bewusst in seine Gegenwart begeben. Vielleicht einfach mit, ihr wisst selber, wie ihr das am besten macht. Vielleicht macht ihr das am besten, indem ihr ein paar Lieder singt, wo euch besonders gut tun, wo ihr Gott anbetet und lobt und dann einfach vielleicht einen Moment. Probiert das mal aus. 10 Minuten, Viertelstunde, Halbstunde. Einfach mal still sein. Still haben. Im Bewusstsein von seiner Gegenwart. Und dann einfach ihn wirken lassen an uns. Und ich glaube, am Josef ist nachher der Vater abhanden gekommen. Und das war für ihn ganz, ganz, ganz schwer gewesen. Aber er hat nachher die Nähe beim himmlischen Vater gesucht und gefunden. Wir lesen relativ wenig davon, aber ich glaube, das muss so gewesen sein. Weil sonst hätte er nicht so können handeln und reagieren, wie er es nachher später gemacht hat. Und noch etwas Letztes. Gott hat beim Josef etwas ausgelöst mit diesen Träumen. Warum hat er ihm die Träume gegeben? Warum? Er hat ihm wollen ein Stück weit Zukunft zeigen und er hat wollen Brüder dazu bringen, ihn zu verkaufen. Ich glaube, das hat er ganz bewusst so geplant. Er hat genau gewusst, wie der Josef ist. Er hat genau gewusst, dass er nicht aufs Maul hocken kann, dass er die Gelegenheit brauchen wird. Eben, wie wir es hier gesehen haben, das war eine ganz gute Darstellung von dem. Wir lesen in der Bibel wenig, was er sagt. Er sagt sehr wenig, der Josef. Und dort, wenn er sagt, ich habe doch nichts dafür, wenn ich solche Träume habe. Entschuldigung, ich bin unschuldig. Aber und weil Gott hat genau gewusst, dass er nicht auf sein Maul hocken kann, dass er das muss nicht unter die Nase binden. Und das Eingreifen von Gott hat eine tiefe, tiefe Krise ausgelöst in der ganzen Familie. Der ganzen Familie von Josef und beim Josef selber auch. Ja, stellt euch das nur vor. Lieblingskind vom Vater, hat alles gehabt, wunderbare Kleider. Ist zwar nicht so beliebt gewesen bei seinen Brüdern, aber dafür umso mehr beim Vater. Und schließlich zählt nur das. Und nachher verkauft als Sklave in Ägypten, weit weg von daheim, als 17-jähriger Bursch. Weit weg von daheim, allein Sklave. Können wir dem Krise sagen? Ziemliche tiefe Krise. Und wir wissen auch, was nachher daraus wird, aus dieser Krise. Gell? Wir kennen ja die Geschichte. Darum dünkt uns das gar nicht so tragisch. Weil wir wissen, wie das weitergeht. Wir werden in der nächsten Predigt über die Zeit reden, vom Josef seinem Aufstieg. Bis er nachher der zweithöchste ist in Ägypten. Aber jetzt, in diesem Moment, ist der Josef in der tiefsten Krise von seinem Leben. Oder in einer der tiefsten Krisen. Und ich glaube, diese Krise hat ihn schlussendlich dann auch verändert. Da ist er aber brutal schnell erwachsen worden. Ganz schnell hat sich etwas müssen verändern beim Josef. Weil so als Muttersöhnchen, naiv, hinterlistig und so, ist es nicht weitergegangen. Und Gott braucht sehr oft Krisen, um etwas zu bewegen in unserem Leben. Weil wisst ihr, manchmal bewegen wir uns nicht von uns selber. Gell? Manchmal sind wir so etabliert in unserem Leben. Es läuft alles wunderbar. Oder mindestens durchschnittlich. Ich kann, was ich brauche. Bin zufrieden. Und Zufriedenheit ist etwas Gefährliches. Weil Zufriedenheit bringt uns dazu, dass man nichts mehr verändert. Oft. Und darum ist oft in dieser Situation, wenn wir in eine Krise hineingeraten, dann verändert sich etwas. Und die, die tiefe Krisen in ihrem Leben schon erlebt haben, die können zurückschauen und die wissen, dass sie gestärkt mit einer grösseren Reife und mit einer grösseren Stärke daraus herausgekommen sind. Stimmt's? Und darum müssen wir sagen, Krise, super, Halleluja, jetzt wird es besser. Leider geht das nicht so. Aber ich möchte euch ermutigen, oder uns alle ermutigen, wenn ihr nicht in einer Krise seid, ihr müsst sie nicht suchen. Aber überlegt euch, bin ich am richtigen Ort in meinem Leben? Oder braucht es noch eine Krise, dass es weitergeht? Und sucht die Nähe beim Herrn und hört auch auf ihn, was er für uns parat hat. Und vielleicht stehst du mitten in einer Krise drin. Du weisst nicht, wo ein und noch aus. Ich möchte jetzt etwas gewagt sagen. Dank am Herrn für deine Krise. Fange ich mal an danken. Ich weiß nicht, was er vorhat. Aber danket ihm für die Krise und nehmt sie als eine Möglichkeit, eine Chance, dass etwas Neues darf entstehen. Und ich weiß, das tönt, wenn jemand so zmitz drin ist, tönt das ganz, ganz schwer. Und ich ermutige euch, auch nicht alleine zu bleiben mit dieser Krise. Der Josef, er ist alleine geblieben in seiner Krise. Ich meine, er war weiter weg von daheim. Er ist alleine geblieben in seiner Krise. Aber wir müssen nicht alleine sein in der Krise. Wir dürfen, für das sind wir eine Gemeinde. Wir dürfen einander Anteil haben. Wir dürfen auch Unterstützung suchen. Und ich ermutige euch, Unterstützung zu suchen in den Momenten, wo es schwierig ist. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ich will die anderen nicht belästigen. Es ist kein Belästigen. Es ist ein Miteinander unterwegs sein. Und ich möchte zum Schluss einfach auch noch den Vers euch mitgeben. Kommt her zu mir, die alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt den Vers mit. Egal, ob es euch jetzt super gut geht, oder ob es euch nicht gut geht. Und denkt immer daran, zu ihm kann ich immer gehen, in seine Gegenwart. Und dort bin ich aufgehoben. Dort geht der Weg weiter. Vielleicht nicht so, wie ich mir es vorstelle. Vielleicht nicht so, wie ich mir es wünsche. Aber in seiner Hand kann mir nichts schief gehen. Nichts wirklich schief gehen. Ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand. Amen.
Ich bitte euch allen gerade die Möglichkeit geben,